Zeitgeist und Moral. Heute die 60er Jahre. Demokratie. Jetzt oder nie.
Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit auf diese Tour.
Dass dieser Wagen läuft.
1960 sind in der Bundesrepublik 17,2 Millionen Menschen erwerbstätig. 46% mehr als 1950. Arbeitslos sind jetzt 1,2%. 1950 waren es noch 10,4%. Mit der Pro-Kopf-Industrieproduktion liegt die Bundesrepublik in den 60er Jahren nach den USA weltweit an zweiter Stelle. Eckdaten aus dem Wirtschaftswunderland Deutschland West. Im zweiten Nachkriegsjahrzehnt sinken allerdings die enormen Wirtschaftswachstumsraten von jährlich 7,6% in den 50ern auf 4,4%. 1967 ist das erste Jahr mit leichtem Wirtschaftsrückgang seit Gründung der Bundesrepublik. Und 1966 ist im Ruhrgebiet das sogenannte Wirtschaftswunder zu Ende. 71.000 Bergleute werden entlassen.
Wie schimpfte der Onkel, Bergwerksdirektor im nördlichen Ruhrgebiet, seit Anfang der 60er über das Erdöl und die billige Kohle aus den USA, die den deutschen Energieträger Nummer 1, die deutsche Kohle, immer mehr verdrängten. Das Zechensterben im Ruhrrevier war nicht mehr aufzuhalten. Die Schlüsselindustrien für den Wiederaufbau in den 50er Jahren verloren, in den 60ern zunehmend an Bedeutung. Der Onkel bekam von seiner Gesellschaft nur noch einen Dienstwagen und einen Chauffeur statt zwei gestellt.
In einem großen Streik wehren sich die Metallarbeiter von Baden-Württemberg 1963 erfolgreich gegen die von den Unternehmern geforderte Lohnpause. Mit den Septemberstreiks 1969 erlebt Westdeutschland das erste Mal eine große, spontane Streikwelle quer durchs ganze Land. Auf den Wiederaufbauboom im ersten Nachkriegsjahrzehnt Westdeutschlands folgt im zweiten nun die Rückkehr zur Normalität einer Wirtschaft mit Strukturkrisen und Krisenzyklen.
Er hat vollbracht, dass unsere Rechnung stimmt. Lasst doch mal den Dicken ran, lasst ihn zeigen, was er kann.
Der alte von Röndorf, der Wiederaufbaukanzler, geht. Der Dicke mit der Zigarre, der angebliche Vater des Wirtschaftswunders Ludwig Erhard, kommt. Er will die formierte Gesellschaft. Demokratie hin, Demokratie her. In konzertierter Aktion von Kapital, Arbeit und Regierung will er jeder Unruhe vorbeugen. Und er nennt kritische deutsche Schriftsteller Pinscher.
Ach, das könnte schön sein, ein Häuschen mit Garten, in dem wir dann abends unsere Rosen begießen.
Ansässig im gemütlichen Elend, in der netten, zufriedenen Grube, was habe ich hier? Und was habe ich hier zu suchen? In dieser Schlachtschüssel, diesem Schlaraffenland, wo es aufwärts geht, aber nicht vorwärts. Wo die Zahlungsbilanz Hosianna und alles, was recht ist, singt und ruft, das ist nicht genug.
Aus der Gedichtsammlung Landessprache von Hans Magnus Enzensberger aus dem Jahre 62. Kurt Georg Kiesinger, ein früherer Verbindungsmann zwischen Goebbels und dem NS-Außenministerium, folgt dem Wirtschaftswunderkanzler Erhard im höchsten politischen Amt der Bundesrepublik. Als er schließlich die politische Bühne wieder verlässt, muss er die Macht einem überlassen, der in jungen Jahren im Widerstand gegen Hitler war. Symbolischer Machtwechsel eines unruhig endenden Jahrzehnts, das wie kein anderes die Republik verändern wird. Von der dumpfen, muffigen Adenauer nach Nazi-Wiederaufbauzeit in eine neue, hellere Ära des demokratischen Neuanfangs, jetzt endlich. Aber er ließ Willy Brandt, der Sozialdemokrat, nicht bald in seiner Amtszeit die Berufsverbote.
Hier geht es aufwärts. Hier ist gut sein, wo es rückwärts, aufwärts geht. Hier lasst uns Hütten bauen, auf diesem arischen Schrotthaufen.
apropos zu Haus in der Bundesrepublik Deutschland in den 60er Jahren.
Nun, eine Kapelle hat sich auch eingefunden und die Überraschung für Senor Rodriguez wird darin bestehen, dass er als der millionste Gastarbeiter im Bundesgebiet als Geschenk ein zweisitziges Moped bekommt. Es steht hier bereits aufgebaut. Damen mit Blumensträußen harren seiner und als Vertreter der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wird Herr Dr. Dunkel aus Köln eine Ansprache auf den millionsten Gastarbeiter halten und ihm ein Diplom überreichen.
In den 60ern kommen auf einen Arbeitslosen 4 bis 5 offene Stellen. Geht die Zahl der deutschen Erwerbstätigen um 2 Millionen zurück. Der boomende westdeutsche Wirtschaftsraum ohne Arbeitsvolk. Aber ach, hatte man nicht Arbeiter gerufen und Menschen waren gekommen.
Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli.
So klang das damals im Schlager. Und in der Wirklichkeit?
Sie sind feige, dreckig und geil. Sie pöbeln blonde Mädchen an und machen Jagd auf unsere Ehefrauen. Wer sich mit ihnen anlegt, bekommt ein Messer zwischen die Rippen. Sie haben nur Weiber, Vino und Spaghetti im Kopf.
Notiert Günter Wallraff in seinen Protokollen die gängigsten Vorurteile gegenüber den sogenannten Gastarbeitern. Aber die Kapitalisten waren, ob sie wollten oder nicht, schon damals gegen Ausländerfeindlichkeit und, was Wunder, allemal in dieser kalten Kriegszeit, Anfang der 60er, gegen den Kommunismus. Und wie ließ sich daran gut verdienen? 1967 werden in den USA 327, in der Sowjetunion 62 Dollar für Rüstung pro Kopf der Bevölkerung ausgegeben. Weltweit sind es 1969 insgesamt 650 Milliarden Dollar, 4-mal so viel wie für das Gesundheitswesen. Die USA verfügen über 3.854, die UdSSR über 2.155 Atomwaffen. Damit kann die Erde mehrfach in die Luft gesprengt werden. Die Bundeswehr hat 1963 398.000 Soldaten und soll 1964 Teil der multilateralen NATO-Atomstreitmacht werden.
Hier ist Gutsein, wo es rückwärts aufwärts geht. Wo aus den Ruinen Ruinen sprossen, nagelneu. Ruinen auf Vorrat, auf Raten.
Kennedy, Kennedy, Kennedy. Wie habe ich mir die Seele aus dem Leibe geschrien, damals im Sommer 63 nahe am Checkpoint Charlie in der Kochstraße, beim Defilé der Staatskarossen in der vordersten Reihe der Abertausenden im Begeisterungstaumel. Und da steigt er aus seiner Limousine mit dem Standard der Vereinigten Staaten. Tausende Arme recken, strecken sich ihm entgegen, Tränen fließen und für Sekunden berühre ich ihn, zitternd, bebend, wie elektrisiert, am Ärmel. Wie eine Ikone bewahre ich danach jahrelang das Foto von diesem Moment, in dem ich mit dem Rockzipfel von John F. Kennedy meine, den Geist einer weltgeschichtlichen neuen Ära verspürt zu haben.
And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
Nur 4 Monate nach seinem triumphalen Einzug in Berlin ins Bollwerk der westlichen Freiheit wird am 22. November 1963 dem Theologen Helmut Gollwitzer im Auditorium Maximum der Freien Universität Berlin ein Zettel aufs Rednerpult gereicht. Gollwitzer stockte, unterbrach und verlas die Meldung, dass soeben John F. Kennedy in Dallas, Texas, ermordet worden sei. Das Auditorium erhob sich schweigend. Viele verließen den Vorlesungssaal schluchzend, heulend.
Die 60er Jahre, was war das? Kennedy oder sein mutmaßlicher Mörder Lee Oswald? Nixon oder der Vietcong? Flower Power vor dem Pentagon und der Sternmarsch auf Bonn? Oder der Prager Frühling und Brezhnev? Kiesinger oder Willy Brandt? Die Renaissance von Marx oder Lao Tse? Rudi Dutschke oder Bader-Meinhof, Black Panther oder Martin Luther King.
Oh, the times they are a-changin'.
Schon erstaunlich, diese zweite Hälfte der 60er Jahre. Rund um den Globus von Berkeley bis Tokio, von Berlin bis Buenos Aires und Nairobi steht die Jugend gegen die alte Ordnung auf. Fast überall geht es an den Universitäten los.
Wir waren überzeugt, dass eine Konstellation, wie sie nach 1945 in der Weltpolitik entstanden war, sich auflösen würde und dass die Befreiungsbewegungen der Dritten Welt übertragen werden mussten auf die Metropole, vor allen Dingen auf Deutschland, dass die nationale Befreiung auch für Deutschland galt, also nationale Befreiung vom US-amerikanischen Einfluss, aber auch vom sowjetischen Einfluss, und dass die schwächsten Glieder jetzt in Deutschland, um Einfluss zu gewinnen, nicht die Arbeiterklasse war, auch nicht die Gewerkschaften, auch nicht die SPD oder die illegale KPD, sondern die Hochschulen.
An denen hatte sich die Zahl der Studierenden in einem Jahrzehnt fast verdoppelt. Und Berlin mit seinen beiden Universitäten und vielen Hochschulen war deshalb für die Politstrategen vom SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, der 1961 wegen Linksabweichung aus der SPD ausgeschlossen wurde, besonders attraktiv, so Bernd Rabehl, einst engster Mitstreiter von Rudi Dutschke im SDS, heute Soziologieprofessor.
Der Rüstungswettlauf mit Interkontinentalraketen und Marschflugkörpern, der Kampf um die Vorherrschaft im Weltraum mit Sputnik, Apollo oder Soyuz, die Propagandafeldzüge, dieser ganze Kalte Krieg, was für ein Irrsinn, Wahnsinn, allemal angesichts des Hungers in der Dritten Welt. Anfang der 60er Jahre war die Weltpolitik wahrhaftig in eine Sackgasse und mit der Kubakrise nahe an den nuklearen Abgrund geraten. Da wollten wir raus und raus aus dem Elternhaus und der Schule, die einem mit ihren unpassenden Moralpredigten in den Ohren lagen. Die Ermahnungen zur Sparsamkeit wirkten angesichts der Überflussgesellschaft lächerlich, die Vorstellung von Zucht, Ordnung und vom Verhältnis der Geschlechter angesichts von Pille und Pornoboom unzeitgemäß. Wie unglaubwürdig waren in den 60er Jahren Moral und Politik der Elterngeneration geworden. Sie hinderten uns, die erste Nachkriegsgeneration, schlicht und einfach am Leben. Deshalb war die Revolte dagegen am Anfang so spontan, ehrlich und konkret.
Es ist jetzt nicht Adenauer, sondern es ist der konkrete Rektor oder der konkrete Professor oder der konkrete Assistent oder die konkrete Verwaltung oder die konkrete Parteistruktur in einer bestimmten Stadt oder in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Stadtteil oder auch die Revolte in der Familie. Das darf man ja nicht vergessen, was da passiert, wie die jungen Männer und Frauen abrechnen mit ihren opportunistischen Vätern oder auch Müttern, die immer herumjammern und sich in die Rolle der Frau hineindrängen. All das wird ja jetzt gemacht.
Die Frauen in Jeans und Mini, wir Männer trugen die Haare schulterlang. Die Mütter nahmen ihre kleinen Kinder in Tragegestellen oder in Tüchern auf Teach-ins und Demonstrationen mit, pfiffen Männern nach, drehten sich nach ihnen um und betätschelten schon mal ihre Hintern. Wir haben Jasmin-Tee getrunken und Marihuana geraucht, übten uns in feinerer, genauerer Wahrnehmung. Einige haben Mao Zedong oder Marx oder Lenin gelesen, andere trugen Che Guevara-Buttons, die übrigen waren mit Siddhartha beschäftigt. Kommunen schossen wie Pilze aus dem Boden, Kinder auch. Väter waren nicht wichtig und wir waren nicht eifersüchtig. Glauben Sie das? I told you about strawberry peel. You know the place where nothing is real. Irgendwie wurde alles anders in den 60er Jahren. Ein ganz anderes Lebensgefühl. Frei durchatmen, sich frei bewegen. Weg mit dem Muff von 1000 Jahren überall, auch unter den Talaren, raus aus der nichts als Wiederaufbauenge zu Hause, raus auf die Straße, die Plätze der Stadt, in die republikanischen und die Voltaire-Clubs. An den Wänden Op- und Pop-Art und auf der Straße Happenings. Am Morgen ein Joint und der Tag ist ein Freund, mittags Debatten über das neue Hochschulgesetz, ein Seminar über freiwillige Kollektivierung während des Spanischen Bürgerkriegs und abends ein Free-Music-Konzert. Das war die Zeit der Hochzeit von Rock, Sex und Drogen, aber auch und vor allem der beglückenden Einheit von Vorlesungssaal und Straße, öffentlichem und privaten, frei nach Kunzelmann, dem großen antiautoritären Provokateur, was interessiert mich Vietnam, ich hab Orgasmusschwierigkeiten. Überall wurde ganz anders gedacht, gesprochen, gegessen. Man benahm sich anders. Erst später, als alles schon vorbei war, wurde dafür eine Formel gefunden, Leben im Hier und Jetzt, auch mit Kindern.
Was uns klar war, was wir diskutieren wollten, war eine neue Erziehung für unsere Kinder. Also kein Rüstungsspielzeug, so weit wie möglich Freiheit in der Sexualität. Wie viel erzählt man Kindern? Wie viel lässt man sie Einblick nehmen in die eigene, in die elterliche Sexualität? Ja? Strafen oder nicht oder wie weit und wie weit in Konflikte zwischen die Kinder sich einmengen oder sie ausagieren lassen. Wir haben zu dieser Zeit, es war wahnsinnig aufreibend, wir haben Tagesprotokolle geschrieben. Es war immer eine Erzieherin ja da, eine Angestellte und ein Elternteil. Und der Elternteil musste mindestens 2 oder 3 Jahre, ging das so, ein Tagesprotokoll schreiben, musste das verteilen an alle Eltern. Und wir haben einmal in der Woche Elternabend gehabt, ja.
Anti-Autoritären müssten Kinder wichtig sein, sagt Sigrid Rüger, Mitte der 60er Jahre Konventssprecherin an der Freien Universität Berlin. Sie hat einen der ersten Berliner Kinderläden mitbegründet. Selbstbestimmung statt Zwang, Einsicht statt Gehorsam, Solidarität und Gemeinsamkeit in der Kleingruppe statt Konkurrenz und Vereinzelung in Schule und Kleinfamilie, das waren die neuen Grundprinzipien der Erziehung. Ein radikaler Bruch mit dem damals üblichen Betrieb in Kindergarten und Schule.
Und wir haben Kyle Gibran gelesen und dort den Geist, die Essenz der dann so in Verruf geraten antiautoritären Erziehung gefunden.
Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Und obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht. Du kannst ihnen deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken.
Und wir haben die alte, hierarchische, autoritäre Ordinarienuniversität abgeschafft, studentische Mitbestimmung in allen Gremien durchgesetzt, haben die Giftschränke der Wissenschaft im Kalten Krieg geöffnet, die verpönte marxistische, anarchistische oder materialistische Literatur wieder hereingeholt in den Diskurs. Und wir haben entgegen allem Bestreben, Wissenschaft für Fremde, meist Profitinteressen zu missbrauchen, gekämpft für freie Wissenschaft. Alles ist politisch. Alles von Schule, Hochschule, Betrieb bis zur Familie, Kommune. Überall gilt es, um beste Lösungen zu streiten, öffentlich Verantwortung zu übernehmen. Glücklich und zornig empfanden wir uns als die Demokraten der ersten Stunde in dieser verstockt steifen, autoritären Nach-Nazi-Gesellschaft.
Demokratie fängt im eigenen Lebens- und Arbeitszusammenhang an. Das war vielleicht die wichtigste Erfahrung von 10, 100.000 in dieser bewegten Zeit. Keine Revolution ohne Revolutionierung der Revolutionäre.
Unsere Intention ist Auflösung aller Privatverhältnisse, das heißt der privaten wirtschaftlichen Verhältnisse, der privaten Liebesverhältnisse und vor allen Dingen auch der privaten Berufsaussichten und Berufserfolgsaussichten.
Und konkret haben wir jetzt weiter vor, als nächste Forderung die Absetzung des Polizeipräsidenten Dünsing von Berlin. Und ansonsten ist all unsere Intentionen zusammenzufassen in der kurzen Sache Revolutionierung des Alltags. Was bedeutet, dass wir die Isolation der verschiedenen Menschen in dieser Gesellschaft auflösen wollen durch Kommune, durch Zusammenleben.
Und die taten's. Dieter Kunzelmann, Uschi Obermeier und 7 andere der Kommune 1, damals Bürgerschreck Nummer 1 in Berlin, die gezielt und durchdacht die Revolte vorantrieb. Und die Kommunarden litten an ihren übermenschlichen Ansprüchen und scheiterten an diesem radikalsten persönlichen Versuch, mit alten Verhaltensweisen zu brechen. Aber was dann folgte an massenhaften Kommunegründungen, erst in Berlin und dann in Westdeutschland? Keine Kontrolle mehr durch Wirtin oder Wohnheimleitung, keine Vereinzelung mehr in der einsamen Studentenbude. Gemeinsam wohnen, politisch arbeiten, leben, vielleicht auch lieben. Das war doch, auch wenn die Kommunen bald Wohngemeinschaften hießen, eine kleine Revolution.
Sie musste persönlich sein oder sie war keine. Das wussten wir antiautoritären Rebellen. Und das hieß auch, wir Söhne und Töchter der Nazi-Elterngeneration wollten es nun wissen. Was habt ihr getan oder nicht getan unter Hitler? Wie und warum habt ihr mitgemacht, euch angepasst? Und wenn ihr uns davon nichts sagt, wenn ihr weiter schweigt, wie können wir euch trauen als Demokraten jetzt?
Die Eltern hatten die Nazi-Vergangenheit nach Kräften im Wiederaufbaufieber verdrängt, waren munter in Deutschland Ost wie West, von Besiegten zu Kumpanen der Sieger mutiert. Musterbündnispartner Moskaus und Washingtons, also kalte Krieger par excellence geworden und hatten opportunistisch deren politische Systeme, die parlamentarische und die Volksdemokratie übernommen. Und äußere Anlässe zur Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit gab es in den frühen 60ern genug. Der Prozess gegen Adolf Eichmann in Israel 1961. Die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt. Und nicht zuletzt die Dauerprovokation eines Bundespräsidenten bis 1969, der im Stab Speer für NS-Rüstungsminister Tod gebaut hatte. Aber es kam zu keiner wirklichen Auseinandersetzung. Der Graben, der Abgrund, das Schweigen blieben zwischen den Eltern und Kindern der 60er. Die Verpanzerung gegen die Trauer, die Unfähigkeit zu trauern, erstickte das Gespräch. Die Verständigung zwischen den Generationen brach ab und das war folgenreich.
Wir liefen voller Hass und Wut auf die Straße. Klar, wir waren auf der Seite der Guerilleros von der FNL, der vietnamesischen Volksbefreiungsarmee. Wie die, schlecht bewaffnet, manchmal nur mit Bambusfallen und vergifteten Pfeilen, kämpften gegen die mächtigste Armee der Welt, die USA, SASS, gegen diese neue, moderne Version des Faschismus. Und letzte Zweifel, ob wir Kinder von Nazi-Eltern zumeist jetzt endlich auf der richtigen Seite der Geschichte standen, die räumte unser weiser Lehrer aus.
Als Ganzes sehe ich nur in dem Zusammenwirken dessen, was in der Dritten Welt geschieht, mit sprengenden Kräften in den Zentren der hochentwickelten Welt die Möglichkeit einer effektiven revolutionären Kraft.
Und der das sagt, dieser Philosoph Herbert Marcuse, doppelt und dreifach musste er doch recht haben, schließlich kam er aus den USA, dem neuen Reich des Bösen, der Höhle des Antichristen, nachdem er Nazi-Deutschland entflohen war.
Die Studentenopposition hat alle Möglichkeiten, aus dem engen Rahmen, in dem sie heute noch ist, auszubrechen und wieder die Intelligenz anstatt eines Schimpfwortes von Seiten der Bourgeoisie zum Ehrenwort zu machen, nämlich, dass es die Intelligenz und nur die Intelligenz ist, die die Umwälzung vorbereiten und in der Umwälzung eine leitende Rolle spielen kann.
Wir, das hatte der weise Mann aus Kalifornien doch gesagt, waren wichtig. Wir kleinen Studenten spielten auf einmal eine Rolle bei der Umwälzung der imperialistischen Weltordnung, materiell und geistig.
Wir waren überzeugt, dass 68 sozusagen der Zusammenbruch ist, des Kapitalismus und auch des Realsozialismus. Und dass jetzt etwas Neues passiert und statt uns jetzt um sozusagen die Realpolitik zu kümmern, erfolgt diese Projektion in die Wunschlandschaft. Also China wird idealisiert, Vietnam wird idealisiert, Kuba wird idealisiert. Das ist das sozialistische Beispiel. Man entfernt sich sozusagen aus der eigenen Gesellschaft, man entfernt sich aber auch ideologisch und nimmt dann also auch die politischen Prinzipien dieser Länder als Organisations- und Leitprinzipien.
Ich nehme an, dass also auch diese Ho-Ho-Ho-Chi-Minh-skandierenden jungen Leute glaubten, wenn sie sich mit der vietnamesischen Bewegung, Guerilla-Bewegung identifizieren, dann verlieren sie diese stigmatisierte Identität mit den Deutschen, gleich Nazis.
Völlig allmachtsfantastisch. Also zu glauben, dass man die dritte Weltbefreiungsbewegungen und die Metropolen sozusagen in einem Übersprung über die realen gesellschaftlichen Kräfte zu einem Bündnis der Befreiung zimmern könnte. Damals haben wir es geglaubt. Es war eine, um das ein bisschen selbstkritisch zu sagen, eine heilige Zeit. Wir waren im Aufbruch, wir waren sozusagen an der Front dieser neuen Bewegung, dieser, wenn man so will, säkularen Heilsbotschaft. Das war auch das Riskante.
Bernd Rabehl, der Frankfurter Politologe Iring Fetscher und der Berliner Politologe Hajo Funke beschreiben alle dasselbe fatale Phänomen der Verdrängung durch Verschiebung. Der Anfang vom traurigen Ende der ursprünglich so authentischen Rebellion in den 60ern. Die USA wurden zum Skandalon, wo es in Wirklichkeit die Nazis, die Eltern waren. Verdrängung durch Verschiebung nennen das die Psychoanalytiker.
Daher kam also der frenetische Beifall für jeden noch so hohlen Propagandabeitrag der Genossen der antiimperialistischen Front, die sich auf dem Vietnamkongress im Februar 68 feiern ließ. Was war das für ein mulmiges Gefühl, wie ich sie da reden hörte in ihren größenwahnsinnigen Allmachtsfantasien vom weltweiten antiimperialistischen Kampf.
Und dies Ho 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 Chi Minh und USA SASS skandieren war ein Wegskandieren der faschistischen Schuld und der stalinistischen Wirklichkeit in Vietnam und im kommunistischen Lager zugleich.
Hatten ja so Unrecht nicht die Kleinbürger, wenn sie uns wackeren Demonstranten für Demokratie in der Universität und gegen die Amerikaner in Vietnam zuriefen, geht doch rüber. Ja, wir hätten rübergehen müssen und dort skandieren, Demokratie jetzt oder nie. Feige ausweichend vor der eigenen Geschichte haben wir die Mauer Mauer und die SED SED sein lassen. Heute weiß ich, das ist die eigentliche Unglaubwürdigkeit der 68er-Bewegung. Eine Erkenntnis der 90er freilich, die jetzt nichts mehr kostet.
Und es gab diese eigenartige Vorliebe der deutschen Studenten für Gewalt, die allen Ernstes auf den Straßen schrien, Sieg im Volkskrieg und Geld für Waffen sammelten. Dagegen riefen die amerikanischen Bürgerrechtler, Bring the boys home.
Erst viel später verstand ich, wie folgenreich diese Verdrängung der faschistischen Gespenster war, die bekanntlich bleiben an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Sie führte einerseits direkt in den Terror der RAF, die Gewalt bis in den deutschen Herbst 77 und in die fantasielose Anpassung an Reformpolitik ohne Utopie. Und doch, trotz aller Irrwege, allen Scheiterns der Studentenbewegung, die 60er Jahre stehen für Emanzipation von überflüssiger autoritärer Herrschaft. Die Menschen haben in den 60er Jahren an Selbstbewusstsein gegenüber den Apparaten und Funktionären gewonnen. Selbst der Soldat sollte nun Bürger in Uniform sein. Und mag die Studentenbewegung dadurch auch, wie Kritiker immer wieder einwenden, die längst überfällige Modernisierung des Kapitalismus vorangetrieben haben, die Bundesrepublik hat, so der Frankfurter Politologe Iring Fetscher, in den 60er Jahren vor allem durch die Studentenbewegung an demokratischer Substanz gewonnen. Ja, so nimmt der Politikwissenschaftler mit vielen seiner Kollegen an, hat sich erst in den späten 60ern als Demokratie wirklich gegründet.
Man hat mir überall gesagt, durch die Studentenbewegung haben wir ein anderes Verhältnis zu Deutschland gewonnen. Und ich denke, die eigentliche Bedeutung von 68 und dem, was da mit zusammenhängt, auch mit den Bürgerrechtsbewegungen, die danach kamen, mit der Identifikation mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, mit Martin Luther King und dergleichen. Das ist die Aneignung der demokratischen Institutionen und der demokratischen Spielregeln aus eigener Entscheidung.